Soweit, so gut.
Hallo.
Ja. Hallo zurück bei Soweit, so gut.
Genau, mit Sophie und Sophia. Es ist ein brandneuer Tag. Es ist Corona.
Immer noch.
Immer noch. Und das ist jetzt natürlich schon eine ganze Weile so. War vor einem Jahr aber noch ein bisschen anders.
Ein bisschen, aber irgendwie auch nicht so richtig. Denn vor etwa einem Jahr, im März, ungefähr ein Jahr, da waren wir noch unterwegs und zwar in Nepal.
Ganz genau. Und das ist auch eine ganz lustige Geschichte, wie wir eigentlich dazu kamen, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Ja, weil wir kannten uns zu dem Zeitpunkt, dass wir das beschlossen haben, ungefähr ein Jahr. So ein bisschen haben wir das ja schon in unserer nullten Folge sozusagen angerissen.
Moment, wir kannten uns noch nicht mal ein Jahr.
Ein Jahr, habe ich gesagt, ein Monat. Ja. Ein Monat, meinte ich. Okay. Fast das Gleiche.
Naja, ein paar Monate. Seit Oktober kannten wir uns und dann kam die Idee im Januar, weil wir einfach nur darüber gesprochen haben, wo wir gerne mal in Asien hinreisen würden.
Genau.
Und gut, die Antwort war eigentlich gewesen, irgendwie alle Länder.
Wie immer.
Und ich habe, glaube ich, gesagt, wenn ich mir was aussuchen würde, wo ich als erstes hinreisen würde, weil ich hier noch nie in Asien war, dann wäre es Nepal. Ja, und so ging das irgendwie dann recht schnell, dass wir dann entschieden haben, dann lass uns da doch einfach mal zusammen hinreisen.
Genau, und dann war der Flug auch schon gebucht. Und eigentlich fing es da schon an.
Ich wollte gerade sagen, die Probleme starteten schon, bevor wir überhaupt in Nepal ankamen. Denn unsere Flüge wurden direkt mal wieder verschoben. So war es, glaube ich, ne?
Genau, der Hinflug wäre ja über China gegangen.
Stimmt, über Chengdu.
Mhm.
Und da war plötzlich irgend so ein Virus, von dem man so mal am Rande gehört hatte. Aber irgendwie hat man sich ja auch nichts dabei gedacht. Und
nee, ja, in Nepal.
Dort. Ja, genau. Da ist die Welt doch noch in Ordnung.
Ja, long story short, wir haben uns ein bisschen geärgert, dass dieses dämliche Virus, das da hinten jetzt ausgebrochen ist, natürlich auch noch unsere Reise irgendwie beeinflusst. Haben aber uns nicht davon abhalten lassen und den Flug umgebucht, sodass wir früher oder später trotzdem in Nepal landen konnten.
Genau. Und geflogen sind wir dann, glaube ich, über Delhi.
Mhm.
Ne?
Ja,
genau, stimmt. Über Delhi. Und das hat dann auch alles gut funktioniert und wir haben uns da auch nicht groß weiter Gedanken gemacht. Aber bevor wir vielleicht zu Corona kommen, weil Corona war ja irgendwie auch das Ende von allem, lass uns doch lieber von vorne anfangen.
Sehr gerne, Sophie.
Und noch von den schönen Sachen sprechen, wie denn alles angefangen hat, als wir dann in Kathmandu gelandet sind.
Das war schon so eine Sache. Ich meine, es hat damit angefangen, dass das Visum unglaublich aufwendig war, in der Schlange zu stehen und ja.
Mit aber diesem Geldwechsel, weißt du es noch?
Geldwechsel. Ja. Hier ein kurzer Tipp am Rande. Wechselt im Vorhinein Dollar sollte man besitzen, oder?
Ja, die wollen auch keine. Ich hatte dann extra noch Geld ab. Nee, du musstest mir noch Geld abheben, weil meine Karte irgendwie nicht funktioniert hat auf einmal. Es kann auch sein, dass ich nur das Passwort vergessen hatte. Es könnte sein, dass ich das in meiner Erinnerung etwas verschönert habe. Aber dann hatten wir extra nepalesische Rupien abgehoben und haben uns nochmal in die lange Schlange gereiht, nachdem wir da schon mal standen. Und dann haben sie gesagt, nee, sie wollen ja Dollar.
Ja, also wenn man 50 Dollar oder sowas in der Tasche hat, geht man auf jeden Fall auf Nummer sicher. Früher oder später hatten wir es dann doch geschafft und wurden abgeholt von einem Fahrdienst des Hotels.
Von einem Mitarbeiter des Ariatara Kathmandu Hotels, in das wir uns über Booking eingebucht hatten. Und der arme Kerl musste 2 Stunden auf uns warten, weil unser Flug Verspätung hatte und wir irgendwie nicht so richtig Bescheid geben konnten, ohne vernünftiges Internet. Und ich weiß nicht, ob du dich noch genau an diese Fahrt erinnern kannst, aber ich weiß noch, wie wir in diesem kleinen Taxi saßen und durch diese volle und laute Stadt gefahren sind. Und der Fahrer war total nett und hat uns auch die ganze Zeit immer ein bisschen was erzählt. Und ich konnte ihm gar nicht richtig zuhören, weil ich die ganze Zeit aus diesem Fenster gucken musste und diese irgendwie ganz andere Welt entdecken musste.
Oh, ja, es war absolut fantastisch eigentlich. Also es war unglaublich voll. Es wurde viel gehupt. Es waren viele Menschen da.
Ja, also ich glaube, da möchte ich niemals in meinem ganzen Leben Auto fahren müssen. Oh Gott. Das wäre die Höchststrafe.
Mhm.
Aber also ich war halt, für mich war das direkt so ein bisschen Reizüberflutung. Es war einfach so viel und ich bin ja eh nicht so der Großstadtmensch. Und man konnte, es war wie in so ein Sammelbuch, wo du überall was entdecken kannst und gucken kannst. Und gleichzeitig mussten wir ihm ja auch noch zuhören, weil es war ja nett, dass er uns immer was erzählt hat, aber es war einfach
Genau.
so viel los.
Und dann waren wir auch schon im Ariatara Hotel.
Genau. Das war irgendwie auch, das war irgendwie, wir waren in einem Hotel mehrfach, da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal zu, das passt jetzt gerade noch nicht ganz in die Reihenfolge, aber das war irgendwie immer so ein bisschen unser kleines Zuhause in Kathmandu und immer wenn wir ins, Ge also in Kathmandu ist einfach so viel Getümmel und so viel los und im Ariatara sind wir wieder nach Hause gekommen und das war eigentlich ganz, ganz schön da und die Leute waren alle total
Oh
herzlich.
ja. Ja, also die waren total herzlich und man wurde natürlich gleich mit Namaste begrüßt. Da fühlt man sich ja schon gleich irgendwie, als wäre man genau dort, wo man auch sein möchte. Und die Lage war super. Also Kathmandu hat ein Viertel, das, naja, so eine Mischung aus Touri-Viertel, aber auch einfach so, wie kann man es sonst beschreiben?
Es ist auch, es ist die Altstadt von
Genau,
Kathmandu,
ja.
also wir reden von Tamil.
Ja, genau.
Tamil ist so irgendwie das hippe Viertel, wird es auch so bezeichnet, so das, wo alle irgendwie hinwollen und es sind irgendwie auch alle da. Es ist auch einfach voll und es ist auch immer was los und überall sind Shops. Wer auf gefälschte Outdoor-Kleidung steht, ist in Tamil auf jeden Fall richtig. Es gibt ja, einfach mega viele Läden mit allen möglichen Klimbim. Man kann so viel gucken. Und genau, es wird auch so ein bisschen das Touristenviertel genannt. Aber ich glaube, wir sind irgendwie. Also, wir sind da ja auch mal so ein bisschen abseits der Gassen gegangen und haben versucht, so ein paar Orte zu finden, die vielleicht nicht so super touristisch sind. Und obwohl wir das teilweise mit unserem Reiseführer gemacht haben, sind wir doch, gerade was die Restaurants ja angeht, schon mal in so. Kleine Spelunken geraten, die gar nicht so touristisch wirkten und man irgendwie das Gefühl hat, hier spürt man noch das echte
Total.
Tamil.
Da sind wir auch schon bei einem meiner Lieblingsthemen, beim
Oh
Essen.
ja.
Ja, und zwar Nepal hat wirklich schon echt viel zu bieten, würde ich sagen. Natürlich viel, was sich wahrscheinlich was der indischen Küche und der tibetischen Küche so etwas ähnelt.
Ja, auf jeden Fall. Also das, wenn man sich vorher so ein bisschen beliest, dann liest man ja auch viel, dass das sehr indisch ist, ein bisschen weniger scharf als die indische
Stimmt.
Küche.
Ja, wobei, da haben wir auch andere Erfahrungen gemacht.
Ja, ich glaube, das kommt auch sehr auf den Mund des Betrachters an. Ich würde sagen, es war scharf genug, teilweise wirklich zu scharf. Aber gut, ich bin da ja auch eine Memme. Nee, aber so an sich haben wir ja schon, also wir haben immer gut
Oh
gegessen.
ja.
Wir haben immer, meist haben wir günstig gegessen.
Oh
Es kommt natürlich auch
ja.
wirklich sehr darauf an, wo man ist. In Kathmandu kann man sehr günstig essen, wenn man in die richtigen Schuppen geht. Ich weiß, am ersten Abend waren wir ja in einem Restaurant. Das war sehr schick irgendwie. Es war auch alles schön gemacht. Es war aber schon irgendwie auch touristisch. Und verhältnismäßig teuer. Also ich glaube, für unsere, also für uns war es so okay vom Preis. Ich weiß nicht mehr genau, was wir ausgegeben haben, aber verhältnismäßig war es zu viel. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir so im Schnitt so für Essen ausgegeben haben.
Ich würde behaupten, im Schnitt hat man pro Person für eine Mahlzeit irgendwie 3,50 gezahlt oder
Ja.
sowas.
Ja.
Und das war schon eine ordentliche Mahlzeit.
Ja.
Das kam natürlich wirklich, wie gesagt, drauf an. Also wenn man durch Tamil läuft, sieht man viele so schicke, schöne Innenhöfe mit, ja, mit so kleinen Tischchen und so kleinen Schirmchen. Ist alles, also ist auch lecker, ist auch schön, macht auch Spaß. Unsere Lieblinge waren aber wirklich diese kleinen, ohne es herablassend sagen zu wollen, etwas heruntergekommenen kleinen, ja, Spelunken haben wir sie getauft. Oder ich kannte das Wort vorher einfach nicht. Aber ja, es passt ziemlich gut. Also so, ja, das eine war das Western Tandoori, wie hieß das?
Genau, das Western Tandoori und Naan House. da stand der nahen Ofen quasi so halb auf der Straße und die hatten auch nur so 4, 5 kleine Tischchen. Das war super eng. Also damit war der Laden auch voll.
Ja.
Dahinter so eine halboffene Küche. Sah alles so mäßig hygienisch aus, aber mit das beste Essen, oder?
Unglaublich leckeres Essen. Boah, dieses Naanbrot. Also wir waren da bestimmt, waren wir dreimal da?
Das kann gut sein. Oder so? Also das war, glaube ich, der Laden, wo wir am meisten waren. Ja. Wir haben uns immer noch Naanbrot nachbestellt. Wir haben immer quer durch die Karte bestellt, um alles Mögliche mal auszuprobieren. Und es war immer super. Und es war immer super günstig. Ja. Und das hat einen super glücklich gemacht.
Allerdings. Und der Masala-Tee war mit der beste.
Das stimmt, ja.
Wobei, er war auch sehr, 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 sehr gut. In unserer anderen Lieblingsspelunke, das war das Takali Banchar. Spreche ich das richtig aus?
Ich habe absolut keine Ahnung. Ich hätte es genauso ausgesprochen.
Das freut mich. Auch gar nicht so einfach zu entdecken. Das war in einer Seitengasse. Der Eingang, eigentlich nur eine unscheinbare Tür mit einem kleinen Schildchen.
Ja, also wenn man eigentlich davor steht, würde es einem auch nicht auffallen. Nur wenn man es irgendwie weiß. Und man musste ja dann erstmal da rein und hochlaufen. Das war quasi dann so ein bisschen oberhalb. Man konnte dann von draußen so ein bisschen auf die Straßen gucken.
Genau.
Das war eigentlich auch ganz nett. Und da war es immer super leer. Das weiß ich noch. Es war immer voll leer. Und die hatten sich spezialisiert, ist schon im Namen quasi mit drin, auf diese Takali-Sets. Das ist eine Mischung aus Reis, dann das besagte Curry, also es gibt unterschiedliche Fleischsorten, die man wählen kann. Dann ein Dal, also
ja, genau. Ne,
kann man schon so sagen, so eine Linsensuppe. Verschiedene Gravies waren da irgendwie dabei und ein Kurt. Curd? Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht.
Wir haben es Curd genannt, oder?
Wir haben es Curd genannt. Es ist ein Yak-Joghurt. Beziehungsweise, nee, Yak kann es ja nicht sein. Yak ist ja immer männlich. Dann genau. Muss es ein Nack-Joghurt sein. Und dazu natürlich unsere berühmt-berüchtigte Dindo.
Das Dindo.
Die
Weizenpampe haben wir sie auch genannt.
Klingt köstlich. Sieht auch köstlich aus. Ein bisschen wie so... so gerade hart werdender Beton.
Mhm, stimmt. So ein bisschen.
Schmeckt aber besser.
Ja, also es ist wirklich wie so eine Art, also es ist nicht Pudding, nicht Gelee, aber irgendwie so was Festeres, eine festere Version davon vielleicht. Wie so ein Püree? Nein, auch nicht. Es ist viel klebriger. Creme,
ja.
Wie so flüssiger, fast flüssiger Klebereis? Nee, oder? Ah, ganz schwierig zu erklären. Googelt es gerne. Dindo. Dindo. Und wir können nur sagen, das mit den Händen zu greifen und damit sämtliche Dinge in diesem Takali-Paket zu verspeisen, das macht unglaublich viel Spaß.
Genau, vor allem, wenn man ganz ungeniert da mit den Händen essen darf.
Oh ja.
Wir haben vorher noch gelesen, dass es in Nepal ja typisch wäre, dass man nur mit der rechten Hand alles essen darf? Nee, anders. Nee, doch mit der rechten Hand, weil die linke ist die unreine.
Genau.
Mit der man sich, mit der man so manche Dinge noch macht, weswegen sie nicht zum Essen verwendet werden darf. Allerdings glaube ich, dass das eine recht alte Tradition ist, weil ich persönlich finde, wir haben wenig Nepalesen gesehen, die wirklich mit den Händen gegessen haben. Die meisten essen schon ganz, also wie wir, mit Besteck.
Ja gut, aber also und selbst wenn sie mit den Händen gegessen haben,
dann haben sie auch beide genommen. Für uns war es, glaube ich, irgendwie einfach ein Spaß, dass wir nur mit der rechten Hand gegessen haben.
Ja, das war auch schon das Essen und unsere großen Empfehlungen.
Ja, obwohl man eigentlich sagen muss, wir haben ständig gegessen, aber wir haben ständig irgendwelche Sachen ausprobiert. Diverse Sachen, tibetische Momos.
Oh ja, die Momos.
Gehörten auch zu unseren Favoriten. Mhm. Das klassische Dal Bhat sowieso.
Natürlich. Kurzer Funfact, Dal Bhat essen die echten Nepalesen und Nepalesinnen gerne 2 bis 3 Mal am Tag. Am Tag.
Das ist viel, aber es ist halt eben ein Gericht aus dem besagten Dal, der Linsensuppe. Dazu gibt es Reis und Gemüse.
Genau.
Und es ist halt einfach ein Gericht, das man sehr günstig kochen kann, das schnell geht und das vor allem satt hält, weswegen das halt auch so beliebt ist. Und ehrlich gesagt, nach so einer anstrengenden Wanderung tut so ein Dalbad auch mal ganz gut.
Absolut.
Und das mit am schönsten am Dalbad ist eigentlich auch, dass die Köche dann immer gerne nochmal rumkommen und uns nachgeben. Das war aber sehr schön.
Oh ja, der Nachschlag.
Ja, also kulinarisch sind wir definitiv auf unsere Kosten gekommen. Essen gab es reichlich. Aber es gab noch so viel mehr zu entdecken.
Ja, absolut. Lass uns doch ein bisschen über die Orte reden, die wir gesehen haben.
In Kathmandu?
Mhm, in Kathmandu. Genau, wir hatten eine Woche nämlich in Kathmandu. Die zweite Woche, darum geht es dann auch nachher, haben wir im Himalaya verbracht auf einer einwöchigen Wanderung.
Genau. Genau, dann lass uns einfach ein bisschen damit starten, was wir in Kathmandu noch so erlebt haben. Ich weiß nicht mehr so genau, womit wir angefangen haben, aber es könnte gut sein, dass es Swayambhunath war, oder?
Ich glaube auch. Swayambhunath ist so ziemlich der Tempel, den man wahrscheinlich im Kopf hat, wenn man sich etwas darüber informiert im Internet.
Ich meine, es ist auch die größte Heiligstätte in Kathmandu oder eine der größten zumindest. Und wenn man sie sieht, ist sie auch einfach sehr imposant, weil sie so groß ist. Und ich habe in Kathmandu, man sieht viele Heiligenstätten, aber nicht so imposant, so groß.
Also das ist wahr.
Ich glaube, das ist schon eine der größten.
Genau, also Swayambhunath ist auch bekannt als der Affentempel.
Ja.
Das liegt ganz simpel daran, dass dort unglaublich viele Affen herumrennen. Das ist wirklich süß. Von Babyaffen bis große Affen, alles.
Und alle sehr frech.
Alle sehr frech. Also passt auf eure Wertsachen auf. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr Glück habt, fragt am besten die Einheimischen. Könnt ihr auch bei einer Fütterung dabei sein? Das war bei uns auch der Fall. Also Fütterung ist auch schon übertrieben. Das ist eigentlich einfach eine Frau.
Genau, da kommt, ich meine, es ist sogar jeden Nachmittag, wurde uns erklärt.
Mhm.
Jeden Nachmittag kommt eine ältere Dame in den Affentempel und bringt diverses Futter mit. Auch für die Hunde. Es gibt einfach auch extrem viele Straßenhunde. Aber vor allem für die Affen. Und dann geht's zur Sache.
Allerdings. Ja, und abgesehen davon hat Swayambhunath, dieser Tempel, auch noch eine wunderschöne Stupa zu bieten. Das sind diese, ja, wie würdest du das beschreiben?
Das ist irgendwie nochmal wie so ein, wie kann man das sagen, auf dem, also so ein, wie so ein kleiner Extra, also so ein Tempel auf dem Tempel quasi, also wie so eine Krone auf diesem Hügel nochmal draufgesetzt.
Genau. Ja, wo war wohl ursprünglich ein buddhistisches Bauwerk, das eben Buddha und seine Lehre symbolisieren soll.
Ja, es ist ja auch, also Swayambhunath ist ja auch ein buddhistischer Tempel.
Genau,
meine ich, ja. Und man muss sich das so vorstellen, dass Swayambhunath auf einem Hügel liegt über der Stadt. Und bevor man zu dieser Stupa kommt, diese große Stupa, die liegt in der Mitte des Tempels und man muss erstmal sehr viele Stufen nach oben laufen, einen Eintritt zahlen. Und dann wird man auch schon mit einem echt phänomenalen Ausblick belohnt.
Absolut.
Von da oben. Und es ist aber nicht einfach nur so, dass man quasi wie so einen Turm besteigt und dann oben ist nur diese Stupa drauf, sondern es ist irgendwie nochmal so ein eigenes Gelände für sich, mit einzelnen Tempelanlagen, kann man das so sagen? Also es sind nochmal so kleine Heiligstätten überall.
Genau.
Wo Leute beten und man darf auch als Tourist nicht überall hinkommen. Also man darf nicht überall reingehen so. Aber uns wurde auch erklärt, dass auch wenn es ein buddhistischer Tempel ist, dass die Hindus da normal Zutritt haben und andersherum.
Wir hatten die Freude, dort auch jemanden kennenzulernen. Generell kann man, würde ich sagen, schon behaupten, dass Nepalesen und Nepalesinnen sehr aufgeschlossen sind und sehr gerne in Kontakt kommen mit Reisenden.
Das würde ich auch bestätigen. Andererseits muss man dazu sagen, dass man eigentlich nur mit Männern gut in Kontakt kommt.
Du hast recht.
Frauen sind schon eher verschlossener, es sei denn natürlich irgendwie, sie arbeiten im Hotel oder so, dann sind sie auch sehr offen, aber auf der Straße, wenn man, was weiß ich, wenn wir einfach irgendwo stehen und uns was anschauen oder was fotografieren und man sieht, wir sind Touristen, wird man doch tendenziell von Männern angesprochen, die, das heißt jetzt gar nicht irgendwie angesprochen im unangenehmen Sinn, sondern einfach, weil sie irgendwie neugierig oder freundlich sind oder uns helfen wollen. Und ja, darunter war ja auch der Arjen.
Genau, der gute Arjen, den haben wir bei seinem Nachmittags... was hat er gemacht? Er ist gelaufen.
Er ist eigentlich die ganze Zeit um den Affentempel herumgelaufen.
Genau, und dann kamen wir in Kontakt, was wirklich dann schön war, weil er uns im Laufe der Zeit, unserer Zeit in Kathmandu, auch noch viel mehr gezeigt hat von der Stadt.
Genau. Wir sind ihm nämlich nicht nur am Affentempel begegnet, wo er uns schon ein bisschen was erzählt hatte, unter anderem das mit der Frau, weswegen wir dann da noch länger geblieben sind. Und alle 10 Minuten kam Arjen dann mal nach seiner Runde vorbei und hat dann wieder mit uns gequatscht und ist dann wieder weitergelaufen. Und später sind wir dann nochmal mit ihm los und haben nochmal ein paar Orte etwas abseits von Kathmandu zusammen mit ihm entdeckt.
Und zwar hat Kathmandu ja ganz viele verschiedene Hügel. Auf einem dieser Hügel steht da natürlich auch Swayambhunath, aber es gibt noch viel, viel mehr in dieser gigantischen Stadt. Und da lohnt es sich, denke ich, auch einfach mal sich umzuschauen, einfach mal drauf zu laufen, weil oft ganz viele kleine Tempelanlagen zu finden sind, die eben nicht so touristisch sind.
Genau, wir haben uns mit ihm an einem Tempel getroffen und sind einfach losgelaufen. Wir sind ihm hinterhergelaufen, wussten nicht so genau, was er vorhat. Er wollte uns einfach ein paar Tempel zeigen. Und desto länger wir gelaufen sind, desto leerer wurde es irgendwie auch, hatte ich total das Gefühl. Und es gab weniger Touristen. Die gab es später schon mal, je nachdem, wenn man an irgendeiner Stupa war. Da hat man natürlich auch die besten Ausblicke. Ich weiß aber noch, dass wir bei dem ersten Tempel, wo wir waren, war es quasi komplett leer. Weil das war ein buddhistisches Meditationszentrum, meine ich. Da dürfen wir normalerweise gar nicht in den Garten. Aber dadurch, dass wir mit einem Buddhisten dort waren, war das für eine gewisse Zeit erlaubt, hat Arjen uns erklärt. Und da oben wurde gerade ein neuer Tempel gebaut. Und Nepal wurde vor einigen Jahren, ich meine, es war 2015 von einem Erdbeben erschüttert. Und ich persönlich fand, in der Stadt hat man es eigentlich nicht gemerkt, aber als wir dann da oben bei diesem Meditationszentrum waren, hat man schon noch die Auswirkungen gesehen, dass da dieser Tempel komplett zerstört war, dass das jetzt alles neu aufgebaut werden muss. Aber irgendwie war es halt auch so ein gutes Zeichen, dass man gesehen hat, dass es danach auch wieder weitergeht.
Was waren so weitere Highlights, die du hattest?
Also ich weiß, wir haben zum Beispiel noch 2 Ausflüge gemacht nach Patan und nach Bhaktapur. Ich muss sagen, dass ich das sehr schön fand. Es ist halt jedes Mal so, dass man auf diesen Durbar Square dann geht. Also es ist quasi die Mitte der Stadt, wo immer die Tempelanlagen stehen. Und um auf einen Durbar Square zu kommen, muss man immer Eintritt zahlen.
Wenn man Tourist ist.
Ja, genau. Ich habe Patan und Bhaktapur gut in Erinnerung. Also ich fand, es waren einfach schöne Orte. Ich muss sagen, in meiner Erinnerung hat es sich schon ein bisschen durchmischt, weil ich finde, wenn man viele solcher Tempelanlagen sieht, sieht es vielleicht irgendwann ein bisschen gleich aus. Es klingt irgendwie fast schon ein bisschen abfällig, finde ich, weil jeder Tempel hat so seine eigene Architektur. Aber vielleicht haben wir uns da an einem Tag auch mal zu viel vorgenommen.
Insgesamt wegen der Durbar Squares nochmal würde ich sagen, dass man nicht grundsätzlich auf jeden gehen muss, definitiv wenn man nicht Geld sparen möchte.
Ja. An einem Tag haben wir auch viele Tempel besichtigt. Das ist auch auf jeden Fall ein Tag, über den wir noch ganz dringend reden müssen. Es war nämlich der Tag des Holi Festivals.
Das war ja so ein Bucketlist-Punkt von mir. Das Holi Festival, dieses Frühlingsfest, das in Indien und in Nepal gefeiert wird. Das wollte ich unbedingt schon irgendwann mal erleben. Und das war natürlich optimal, dass wir dann gerade in Kathmandu waren.
Wir wurden schon morgens, als wir runtergekommen sind, mit einem Happy Holi begrüßt und uns wurde so ein Tikka, es war ein roter Punkt auf die Stirn gemalt. Genau, das ist ein Symbol für Kraft und soll das dritte Auge, also das dort vermutete Energiezentrum schützen. In der Stadt war an diesem Tag, finde ich, eine ganz andere Stimmung als sonst, oder?
Absolut. Also in der Stadt, auf den Straßen, falls ihr es nicht wisst, beim Holi Festival werden Farben geworfen. Also Farbpigmente und Pulver und auch Wasser.
Ja, und auch gerne mal irgendwelche dreckigen Wasserbomben.
Ja.
Und vor allem Touristen sind ja das Ziel.
Aber da hatte ich gar nicht so wenig dagegen. Das fand ich eigentlich ganz witzig.
Und dazu muss man noch sagen, diese Wasserbomben, dieses Farbpulver, das wird nicht nur gemacht, weil es einfach Spaß macht. Das macht es auch. Aber es soll vor allem auch Glück bringen. Und dass man quasi der Person, der man diese Farbe ins Gesicht schmiert, das hat nichts damit zu tun, dass man die Person einfach irgendwie verunstalten will, sondern man möchte der Person Glück wünschen.
Ja. Ja, das heißt, man kommt irgendwie in Kontakt mit den Menschen auf der Straße.
An diesen Tagen ist halt vor allem an den Tempeln viel los. Und wir waren zuerst am Pashupatinath-Tempel, ja auch in Kathmandu in der Innenstadt. Und dann sind wir weitergegangen. Und ich glaube, wir sind stehen geblieben, weil wir nicht genau wussten, wie wir weitergehen wollen. Wir wollten nämlich zum, wie hieß er, Bhutnath-Tempel oder ähnlich? Bhutnath-Tempel und mussten herausfinden, wie kommen wir jetzt, welchen Weg müssen wir nehmen. Und plötzlich wurden wir angesprochen.
Ja, plötzlich hieß es, hi, haben sie uns erstmal ihre
Hilfe. Happy Holi kam
Happy Holi, natürlich. Happy Holi. Und dann waren da zwei junge Männer in unserem Alter, die uns angelächelt haben und einfach uns natürlich erstmal mit Farbe beworfen haben und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und es ging darum, wo wir hinwollen, was wir machen, wo wir herkommen, wo sie herkommen, was sie, ja. Es war eigentlich einfach nur so ein Gespräch und dann haben sie uns angeboten, uns dorthin zu führen.
Genau. Und ich weiß noch, dass Sophia sich zu mir umgedreht hat und erstmal sehr skeptisch geguckt hat.
Ja. Also ich finde bei so Sachen, generell beim Reisen, man muss natürlich, ich will immer offen sein und eine gewisse Naivität ist ja auch was Schönes und ich finde, man lernt ja auch im Laufe von Reisen und im Laufe des Weltentdeckens, dass die allermeisten Menschen einfach toll sind und dass man ganz, ganz viel Vertrauen reinstecken kann und auch sollte, weil ich glaube, sonst macht man sich verrückt. Gleichzeitig finde ich natürlich, man sollte jetzt nicht leichtfertig sein. Wir sind ja zwei Frauen, wir waren alleine unterwegs dort in einer riesigen Metropole, in der wir uns nicht auskennen. Und
dann einfach mit irgendwem mitgehen, kann dann schon mal ein mulmiges Gefühl hervorrufen.
Genau.
Und ich habe bei sowas immer direkt die schrillende Stimme meiner Mutter im Kopf. Geh nicht mit. Aber wir sind mitgegangen.
Wir sind mitgegangen, aber wir waren vorsichtig. Es war immer etwas drumherum los. Da waren immer andere Menschen. Und ich hatte, glaube ich, auch nebenbei Google Maps noch weiter an, sodass wir mitverfolgen konnten, wohin es eigentlich geht.
Genau. Wir hatten nämlich dann mit den Jungs ausgemacht, wir wollen zum Bhutnath-Tempel und sie bringen uns dahin. Und wir gehen einfach noch ein paar Abzweige und gehen quasi noch ein paar Umwege. Und sie zeigen uns noch ein paar schöne Orte drumherum. Und wir dachten, das klingt eigentlich nach einem ganz guten Plan. Und solange wir schauen, dass wir uns nicht zu sehr quasi aus der Innenstadt fortbewegen, dass da irgendwie immer noch Menschen um uns herum sind, dass wir uns nicht irgendwie total unsicher fühlen, funktioniert das. Und machen wir das. Und ehrlich gesagt, ich habe mich kein einziges Mal unwohl gefühlt.
Ich auch nicht. Ganz im Gegenteil.
Ja, also wirklich. Wir haben uns einfach gut unterhalten und waren irgendwie alle so auf einer Wellenlänge haben uns richtig gut verstanden. Und es war auch einfach die richtige Entscheidung, weil wir dadurch nochmal andere Orte gesehen haben, nochmal so ein paar Umwege gegangen sind.
Ja, das war voll schön. Also was ich am meisten mag, woran ich mich am liebsten zurückerinnere, sind so die kleinen Momente, dass man einfach so durch diese Gassen gegangen ist und dann waren da plötzlich Kinder, die auf der Straße getanzt haben.
Und mich gezwungen haben mitzutanzen.
Dann haben wir zusammen, alle zusammen auf der Straße getanzt und dann hat man andere, haben die Jungs Freunde zufällig auf der Straße getroffen und dann hat man sich natürlich gegenseitig Happy Holi gewünscht.
Und alle wollten Fotos mit uns machen. Ja. Dann sind wir aber direkt zu diesem Bhutnath-Tempel. Das hat dann ein bisschen gedauert, weil wir auch immer so ein bisschen geschlendert sind. Und da haben wir eine ganze Weile zu viert verbracht.
Ja, und dann sind wir weitergeschlendert, sind noch eingekehrt.
Wir sind eingekehrt in, das war wirklich eine Spelunke.
Das war eine echte Spelunke.
Wo auch so ein paar Nepalesen schon mit der älteren Dame, der die Spelunke gehörte, saßen. Und wie immer wurden wir begutachtet und genau beobachtet, als wir nämlich das nepalesische Nationalgetränk, ist es das Nationalgetränk? Ist es auf jeden Fall ein nepalesisches Getränk? Es ist
auf jeden Fall ein nepalesischer, so ein, was, ein Schnaps?
Es war ein Schnaps namens Roxy.
Roxy. Ja, genau.
Und Roxy, ich habe keine Ahnung, was da drin war, aber es war
stark. Ja, jedenfalls, wir haben es nicht übertrieben.
Man muss dazu sagen, Holi Festival war unser letzter Tag in Kathmandu, bevor wir ins Gebirge geflogen sind. Und wir haben gesagt, wenn wir morgen fliegen, dann saufen wir uns heute mal nicht die Hucke voll.
Ja, vor allem, weil wir um wie viel Uhr aufgewacht sind? Oder um wie viel Uhr sind wir geflogen?
Oh, stimmt, es war so früh. Genau, wir mussten auch noch so früh raus. Und wenn man sich so ein bisschen informiert über selbstgebrannten Schnaps in Nepal, steht da oft dabei, dass man den mit Vorsicht genießen soll. Und dadurch, dass der schon sehr stark war, haben wir dann auf einen zweiten verzichtet. Und somit mussten die Jungs sich dann die Reste teilen quasi.
Ja, aber ehrlich, also diese Begegnung ist mir wirklich viel wert. Also das fand ich total schön, dass man wirklich auch mit anderen Leuten im gleichen Alter in Kontakt treten konnte.
Das war einfach, ich fand auch gerade das cool, dass wir eben im gleichen Alter waren und dass man Leute kennenlernt, die aber trotzdem so ganz anders aufgewachsen sind, anders leben, aber irgendwie auch doch gar nicht so anders sind, weil wir doch ganz viele Gemeinsamkeiten haben. Und das ist doch immer wieder schön zu entdecken. Deswegen war das wirklich ein Tag, der uns echt glücklich gemacht hat, würde ich mal so behaupten. Und wir sind dann im Hotel sehr nass und sehr dreckig und vor allem sehr bunt angekommen. Danach haben wir uns überlegt, wie wir denn, war das der Abend? Ich meine, es war der Abend, wo wir nochmal, wo wir unsere Wäsche nochmal waschen wollten, bevor es ins Gebirge ging. Das war der Wäscheabend. Wir haben uns nämlich überlegt, also wir hatten natürlich jetzt nicht für unsere ganze Reise für jeden Tag frische Wäsche, ist ja klar. Deswegen musste das alles nochmal durchgewaschen werden. Dann haben wir gedacht, lass uns doch den Wäscheservice nutzen und haben dann mal im Hotel nachgefragt und dann festgestellt, das ist uns eindeutig zu teuer. Mhm. Das können wir auch selbst machen. Und im Endeffekt standen wir dann in Unterhosen und Flipflops in der Dusche und haben eine Schaumparty gefeiert.
Ja, und dann sind wir ganz, ganz früh aufgewacht, ganz früh morgens und wurden von einem Hotelmitarbeiter zum Flughafen gebracht, denn dann ging es nach Lukla. Lukla ist, liegt bereits im Himalaya, auf wie viel Metern Höhe?
2860 Metern. Da sind wir nämlich hingeflogen, sind um 16:30 aufgestanden. Um 6:30 dann mit 16 anderen Leuten im Flugzeug zu sitzen, um dann zum gefährlichsten Flughafen der Welt zu fliegen.
Genau, das ist er. Also den Ruf hat er, weil da wohl wirklich verhältnismäßig viele Flüge daneben gehen. Ja, also ich meine, ihr müsst euch das so vorstellen, dass man ist umgeben von Gebirge. Auf der einen Seite der Landebahn geht es einfach runter, auf der anderen Seite geht es hoch und die Landebahn ist 527 Meter lang.
Dazu muss man sagen, dass sie ja auch noch eine Neigung von 12% hat, ne?
Genau. Also erstens das, hinzu kommt dann auch noch so Zeug wie das in der Höhe, Fluggetriebe etc. teilweise nicht mehr so zuverlässig funktionieren können. Es war auf jeden Fall ein abenteuerlicher.
Das stimmt, es hat zwischendurch auch mal ein bisschen geklappert, war ruckelig.
Aber meine Güte, war es schön.
Es war der tollste Blick, den ich je aus dem Flugzeug gesehen habe.
Oh ja.
Also es war, man hat echt das Gefühl, man kann die Berge gleich berühren, so nah ist man dran geflogen.
Jetzt muss man dazu sagen, der Flug an sich ist nicht so günstig, wenn man nicht aus Nepal kommt. Wir haben, glaube ich, pro Strecke in etwa 150 Euro umgerechnet gezahlt.
Ja.
Also insgesamt 300 Euro für den Spaß. Hatten auch wirklich lange überlegt, ob wir das überhaupt so machen sollen.
Genau, wir hatten uns eigentlich, wir hatten es schon, bevor wir nach Nepal gekommen sind, hatten wir überlegt, ob wir es machen, weil wir unbedingt ins Everest-Gebirge wollten. Mhm. Haben uns dann erstmal dagegen entschieden, haben dann überlegt, wir fahren irgendwie mit dem Auto da so nah hin, wie es geht und laufen dann weiter. Waren dann da und haben dann nochmal mit einem ehemaligen Bergführer darüber gesprochen, der gesagt hat, das ist absoluter Schwachsinn. Ich glaube, es wäre nicht unbedingt absoluter Schwachsinn gewesen, aber man hätte definitiv viel mehr Zeit gebraucht.
Ja.
Und wir haben gesagt, wir haben etwa eine Woche Zeit und das funktioniert nicht.
Genau.
Und dann haben wir halt nochmal abgewägt und überlegt, wie es funktionieren soll. Und im Hotel haben sie uns angeboten, dass sie uns das dann quasi organisieren. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir es doch.
Machen wir es doch.
Und im Endeffekt haben wir es auch nicht bereut.
Ich bereue es überhaupt nicht.
Also es war die beste Entscheidung eigentlich, dass wir das gemacht haben.
Also insgesamt haben wir pro Person für Flug und den Porter, der sowohl Guide als auch helfende Schulter war für uns, 500 Euro
pro Person
bezahlt.
Ja, genau. Dazu kommen dann aber natürlich noch die Unterkunft und das Essen. Und dazu muss man wissen, dass desto höher man kommt, desto teurer wird's.
Ja, es ist natürlich schon touristisch. Also wenn man immer in diesen kleinen Dörfern dann ist, dann gibt es dort ganz viele verschiedene Lodges oder Teehäuser. Das sind dann eben die Orte, in denen man übernachten kann und eben auch essen kann. Und dort ist man schon umgeben von anderen BergsteigerInnen.
Ja.
Und kleiner Punkt am Rande, ich bin großer Fan vom Verhandeln. Da oben hatte ich keinen Erfolg. Also ich habe den Eindruck gehabt, es hat einfach keinen Sinn gehabt. Die Lodges sind alle aufeinander abgestimmt. Sie kosten gefühlt jedenfalls...
Auf jeder Höhe, also desto höher man kommt, desto teurer wird's. Genau. Aber auf derselben Höhe sind die Lodges immer gleich teuer eigentlich. Genau. Ne? Und auch das Essen. Also da kann man auch quasi von Lodge zu Lodge tingeln und schauen, wo es günstiger ist. Es wird keinen Sinn machen, zumal man sowieso eigentlich immer in die Lodge geht, die dann der Porter oder wenn man einen Sherpa noch hat, die vorschlagen. Mhm. Also ne, dort wird man dann quasi einquartiert und es ist eigentlich auch ziemlich unhöflich, das quasi auszuschlagen.
Genau. Und letzten Endes, wenn wir von teuer reden, ist es immer noch absolut bezahlbar. Ich meine, wir haben vielleicht 5 Euro pro Nacht gezahlt.
Ja, doch, um den Dreh.
Ja, und das Essen blieb dann auch zwischen 3 und 5 Euro oder so.
Ja.
Ja, also ich meine, wie fühlt sich das an, Sophie? Wie hat sich das für dich angefühlt, umgeben von diesen krassen Bergen zu sein und die ganze Zeit die Geschichten zu hören? Erstens die Meteranzahl zu hören, dann die Geschichten zu hören von all diesen, diese Berge, die wohl, oder diese Spitzen, die eben unbesteigbar sind oder bisher unbesteigbar waren und heilig sind. Und dann eben auch das erste Mal den Everest zu sehen.
Also für mich ist es schon unglaublich. Vor allem, weil ich ja sowieso so ein Bergfan bin und meine Urlaube am liebsten immer in irgendwelche Berggebiete lege. Und ich war vor allem inspiriert von John Krakauers In eisige Höhen, wie du weißt. Musste ich das nach Nepal auch direkt nochmal lesen.
Oh, das habe ich auch.
Weil ich immer noch fasziniert von diesem Buch durch diese Landschaft gewandert bin, die dieser Journalist schon vor mir gewandert ist und die natürlich so viele Leute vor mir schon gewandert sind. Und es ist einfach was anderes, wenn man das liest und sich das vorstellt, wie es da oben ist und wie es sein könnte, wie man da selbst durchläuft und dann bist du da selbst. Und ich war schon ziemlich fasziniert. Ich finde, wenn man so weit oben ist, verliert man sehr schnell definitiv nicht die Faszination, aber man hat nicht das Gefühl, man ist so weit oben, weil die Berge, es sind zwar 8000er, die man sieht, aber man ist ja selbst schon auf 3000, fast auf 4000 waren wir am Ende. Da scheinen dann diese Gipfel gar nicht mehr so weit weg.
Genau, der Nationalpark, in dem man sich befindet, wenn man diesen Track macht, der heißt auch Sagarmatha Nationalpark.
Genau, das ist nämlich der nepalesische Name für den Everest.
Also Sagarmatha bedeutet also im Grunde ja Mutter der Welt, Mutter des Himmels.
Und sie thront auch irgendwie über allem. Andererseits sind ihre Untergebenen quasi jetzt auch nicht von schlechten Eltern.
Das kann man so sagen.
Also wir haben wirklich die höchsten Gipfel aller Gipfel sehen können.
Genau, es war nämlich so, dass wir 2 Tage unterwegs waren, bis wir dann in Namche Bazaar waren.
Namche liegt auf 3440 Metern in etwa.
Nachdem wir dann in Namche waren, haben wir einen Akklimatisierungstag eingelegt. Das macht man einfach, damit der Körper sich an die Höhe gewöhnt, weil wir dann doch an dem Akklimatisierungstag gemerkt haben, dass das doch gar nicht so leicht für den Körper ist. Als wir da oben saßen, habe ich plötzlich so einen totalen Kopfschmerzanfall bekommen.
Also ich hatte mich zu dem Zeitpunkt auch schon erkältet, dadurch, dass es dort oben natürlich auch wirklich kalt war. Und nachts fand ich es immer ganz, ganz, ganz schlimm. Also ich konnte kaum schlafen, weil ich immer heftige Kopfschmerzen hatte.
Stimmt, da hattest du dir auch noch einen Trick rausgesucht.
Genau, ich habe etwas recherchiert und herausgefunden, dass es wirklich hilft, den Kopf erhöht zu haben oder den Oberkörper erhöht zu haben um ungefähr 45 Grad. Und dazu habe ich immer ganz, ganz viele Decken genommen und sie unter meinem Oberkörper aufgestapelt. Und das hat wirklich sehr bei den Kopfschmerzen geholfen.
Genau, und was auch auf jeden Fall, wie immer bei Kopfschmerzen, hilft, ist auf jeden Fall trinken. Je nach Höhe musst du ja so und so viel Liter mehr trinken. Da gibt es, glaube ich, auch irgendeine Formel oder so zu. Es wäre, glaube ich, schon, wenn man so eine Etappe, wie wir sie gemacht haben, macht, sollte man so 3 Liter mindestens trinken, meine ich.
Pro Tag. Ja.
Haben wir meistens nicht wirklich geschafft, auch wenn wir uns abends immer noch versucht haben, unseren Zitronentee reinzuhauen.
Aber jetzt auch das Thema Trinkwasser ist ja auch eigentlich ziemlich wichtig. Und zwar da oben kann man sich ja vorstellen, kann und will man sich nicht immer irgendwelche abgepackten Flaschen kaufen. Das ist schon möglich in den Dörfern. Das kostet aber wirklich unverhältnismäßig viel.
Und die wollen ja auch nicht handeln, ne?
Die wollen auch nicht handeln da oben, genau. Und außerdem waren wir auch gar nicht so sicher, ob das nicht auch nur aufgefüllte Wasserflaschen waren. Genau,
das wurde nämlich auch, das stand auch im Reiseführer, dass das oft passiert, dass die einfach nur das Wasser auffüllen mit Leitungswasser. Also die Flaschen mit Leitungswasser, so. Und deswegen haben wir uns dann einfach überlegt, dass wir unsere Trinkflaschen einfach in den Lodges auffüllen lassen und die dann filtern lassen, beziehungsweise selbst filtern. Sophia hat so ein Filtersystem dabei gehabt.
Ja, genau, das war eigentlich ganz praktisch. Da konnte man dann das Wasser reinfüllen und durch einen Filter in die Flasche laufen lassen.
Genau, und ich hatte noch so ein Life Straw dabei, das ist einfach ein Strohhalm, der filtert. Obwohl es im Endeffekt leichter war, mit deinem Filtersystem das zu machen, haben wir ja festgestellt. Weil man schon schauen sollte, wenn man sich einen Filter kauft, was genau der filtert, weil bestimmte Bakterien nicht gefiltert werden. Und ich meine, wir haben auch immer noch Jodtabletten zusätzlich in das Wasser gepackt.
Genau, die haben das nicht so lecker schmecken lassen, aber
es war eigentlich erträglich und ehrlich gesagt, ich trinke dann lieber Wasser, das ein kleines bisschen komisch schmeckt und kriege dann keine Bauchschmerzen, als dass ich dann da mit Magen-Darm auf 4000 Meter sitze.
Ja, absolut.
Genau. Als wir dann am nächsten Tag weitergegangen sind, das war dann die Etappe von Namche nach
Kumjung.
Es war nur eine kurze Tour. Wir sind nur 2,5 Stunden gewandert, aber haben dafür ca. 600 Höhenmeter gemacht. Und wir waren noch nicht lange unterwegs. Da hat es plötzlich angefangen zu schneien.
Und zwar gar nicht mal so wenig.
Und es war irgendwie auch zu erwarten, weil es dann auf fast 4000 Meter war.
Ja gut, also 3790 Meter.
3970. Fast 4000.
Das sage ich ja immer falsch. Das ist ja super zu wissen. Es klingt ja noch viel spektakulärer. 3970. Zum Thema Wandern und Schlafsack wollte ich noch einen Tipp loswerden. Und zwar haben wir da ja 2 unterschiedliche Angehensweisen irgendwie gemacht.
Mhm.
Und zwar du, Sophie, hattest dir ja selbst einen vorher gekauft, was natürlich für das Gefühl, dass man da natürlich hat, wenn man da drin schläft, wahrscheinlich viel angenehmer ist.
Mhm. Das stimmt. Ich hatte mir vorher beim Globetrotter einen Schlafsack gekauft. Der war, ich meine, für minus
10?
10?
Ich glaube, um den Dreh, ne? Um den 10 Komforttemperatur.
Genau. Der hat 350? Ich glaube, um den Dreh.
ich glaube, um den Dreh 350 Euro gekostet. Also nicht wenig Geld. Man muss dazu sagen, ich habe in meinem Leben schon mehrere Schlafsäcke gekauft und teilweise auch für sehr wenig Geld. Und die waren dann auch sehr billig. Also da habe ich dann auch ordentlich drin gefroren. Ich bin halt auch einfach eine Frostbeule und deswegen bin ich froh, dass ich den geholt habe und den habe. Und ich habe mir den geholt, weil ich sicher bin, dass ich ihn nochmal gebrauchen werde, dass ich nochmal in kältere Regionen fahren werde, wo ich draußen schlafen möchte. Ich kann aber auch voll verstehen, wenn man sagt, ich weiß nicht, ob sich das für mich lohnt und ich mache das ganz anders, nämlich so wie Sophia.
Genau, und zwar habe ich noch eine andere Methode herausgefunden. Und zwar kann man sich in Kathmandu, in Tamil selbst Schlafsäcke mieten. Und das hat super funktioniert tatsächlich. Also ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, aber dann konnte man einfach in einen der tausenden Läden, die uns auch empfohlen wurden im Reiseführer, gehen und dort für, ich glaube, wie viel habe ich gezahlt? 7 Euro pro Tag umgerechnet? Kann sogar sein, dass es weniger waren.
Ich glaube, es war weniger. 5?
Also am Ende des Tracks habe ich, glaube ich, wirklich nicht mehr als 25 oder 30 Euro für das Ganze bezahlt. Das war auch natürlich bei circa minus 10 Grad Komforttemperatur, was wirklich empfehlenswert war. Ich hatte mir vorher so ein Einlegeschlafsack noch mitgenommen, sodass ich dann nicht da genau schlafen musste auf dem Stoff, auf dem schon, wer weiß, wie viele andere
verschwitzte Man weiß ja auch nicht genau, Bergsteiger ob die Leute, ob der zwischendurch mal gewaschen wurde.
Ja, ganz genau. Also, genau, und auch natürlich von der Größe her, er war nicht genau auf mich zugeschnitten. Aber er hat seinen Zweck wirklich gut erfüllt. Ja, hat sich auch gelohnt.
Ja.
Beides hat Vor- und Nachteile.
Genau, muss man einfach abwägen, was für einen mehr Sinn macht und was sich lohnt. Oh, wir haben unser Problem vergessen. Da ging nämlich unser Problem weiter. Unser Problem fing schon in Namche Bazaar an. Jetzt kommen wir zum kritischen Teil. Was ist passiert, Sophia?
Es fing damit an, dass ich eine E-Mail bekommen habe. Von Air India, glaube ich, war es zu dem Zeitpunkt. Ja, dass unser Rückflug über Indien leider halb gecancelt wird. Der Flug von Indien nach Deutschland sollte nämlich gecancelt werden. Wir wären sogar noch von Nepal nach Indien gekommen. Das ist natürlich eine super Nachricht, die man bekommen möchte, wenn man irgendwo mitten im Himalaya steckt. Wir wussten erstmal gar nicht genau, worum es geht, haben natürlich dann rausgefunden, okay, das Coronavirus hat sich ja ausgebreitet. Das hatten wir natürlich auch über Nachrichten und über Familie so halb mitbekommen, konnten es aber nicht so richtig nachvollziehen, weil
es wir haben ja nichts gemerkt, ne? Es war doch alles entspannt.
Genau.
Was regen die sich da drüben?
Ja.
Alles so auf.
Und dann steckten wir da oben fest, waren dann eben auf den fast 4000 Metern Höhe und waren dann in Dauerkontakt mit unserer Familie, weil feststand, wir müssen irgendwie zurück nach Deutschland. Und das war eine Sache von wenigen Stunden, in denen wir gemerkt haben, wenn wir jetzt keinen Flug buchen, kann es sein, dass wir nicht mehr zurückkommen.
Ja.
Wir konnten natürlich nicht direkt für den nächsten Tag was buchen, weil wir eben, wie gesagt, da oben steckten. Also haben wir mit unserem Porter Sukra abgeklärt, dass er uns runterbringt am nächsten Tag. Also beziehungsweise innerhalb von 2 Tagen sollten wir, glaube ich, wieder
genau.
von Lukla, sobald es geht, wieder wegfliegen nach Kathmandu. Und dann haben wir uns wir sind das Risiko eingegangen und haben uns noch einen Tag in Kathmandu gegeben, an dem wir, oder beziehungsweise den Ankunftstag nach dem Flug von Lukla aus, um dort eben noch Abschied zu nehmen.
Und wir wollten noch ein bisschen shoppen.
Ja. Ja, das klingt jetzt sehr primitiv. Ja. Wir wollten
andenken. Ja gut, vielleicht war es auch ein kleines bisschen primitiv.
Das kann schon sein. Nebenbei schwang natürlich noch die Sorge mit, dass der Flug von Lukla aus nicht so funktionieren würde wie geplant.
Stimmt, das war auch das noch der Punkt, weil man nie sicher sein kann. Wie gesagt, die Flüge können schnell mal verschoben werden, je nach Wetter. Es war auch so ein Sicherheitsaspekt dabei.
Ja, so geht es dann wieder runter.
Berg runter, bergab. Dazu muss man sagen, ich bin ja nicht abergläubisch. Also vielleicht ein bisschen. Aber das war alles. Das war alles an einem Freitag der 13. Weißt du noch?
Freitag der 13. Letzten Endes, wir haben das Beste draus gemacht. Ich erinnere mich so gerne an diesen Abend dort oben zurück.
Wie wir da am Ofen saßen, ne?
Im Ofen.
Mit der Familie, dem 4-ohrigen Hund.
Ein 4-ohriger Hund, das habe ich auch noch nie gesehen. Also der hatte 4 Ohren.
Der war bestimmt irgendeine Gottheit, weißt du?
Ah, maybe. Der war jedenfalls sehr, sehr süß.
Das stimmt. Und es wurde die ganze Zeit irgendwas herumgereicht. Gebratene Maiskerne, Nackkäse. Und wir haben gar nicht miteinander gesprochen, aber es wurde die ganze Zeit, es wurden Snacks herumgereicht. Und irgendwie war es total schön, auch wenn wir quasi gar nichts miteinander zu tun hatten. Es war einfach irgendwie eine coole Atmosphäre. Ich weiß nicht, so konnte man nochmal dieses Nepal-Gefühl erhaschen. Und es war einfach toll, dass wir nochmal in diesem Schnee waren. Vor allem, als wir dann morgens aufgestanden sind, war es wirklich so komplett weiß.
Es war weiß.
Und
etwas nebelig.
Das stimmt. Es waren minus 9 Grad, um genau zu sein. Ich weiß noch, dass ich 5 Oberteile, 2 Hosen, 2 Schals, eine Mütze und Handschuhe anhatte. Und dann sind wir zurück nach Fakding. Das waren genau 1100 Höhenmeter runter.
Trotzdem auch nicht zu unterschätzen, so ein Unterschied an einem Tag.
Stimmt.
Einfach für den Körper.
Ja, du musst noch von dieser tollen Begegnung erzählen. Da waren wir noch nicht so weit unten, da waren wir gerade, wir sind in Kumjung los, waren noch nicht mal in Namche zurück. Da sind wir durch den Schnee gelaufen, alles war neblig. Und dann
stand da ein Yak. Oder ein Nack. Ich kann es nicht ganz identifizieren.
Es könnte auch irgendeine Mischung gewesen sein. Ja. Meistens sind es ja Mischungen.
Aber es war so schön. Es stand da wirklich einfach so reglos und schaute durch die Welt und wirkte so, so, so friedlich. Diese riesige, so kuhartige Wesen, das da stand. Und wir hatten da auch noch einen kleinen Begleiter, einen kleinen schwarzen Hund und so. Und die beiden tollen.
Ich glaube, es war ein Labrador und ein Brauner. Aber
okay. Von mir aus. However, da stand einfach dieses Yak oder Nack oder was auch immer im Nebel. Und das war wirklich magisch.
Ja, da fällt mir kein anderes Wort für ein.
Ja.
Das war echt magisch.
Ja, und dann ging es wirklich rasch wieder runter. Dann waren wir plötzlich wieder in Lukla. Dann tranken wir am letzten Abend Zitronentee. Auch noch, das wollte ich unbedingt noch sagen. Es ist etwas durch die Welt geworfen, aber das Essen da oben. Also eine Sache, die man probieren sollte, anscheinend ist das so eine Tradition unter BergsteigerInnen, dass man da so ein Apple Pie isst.
Das stimmt. Der war so, ich glaube, der war aufgetaut.
Wahrscheinlich, aber ich fand ihn trotzdem lecker und ich bin trotzdem froh, dass wir es gemacht haben. Also Apple Pie essen. Ich hatte einmal einen tibetischen Tee, der aus Nack, Milch und Salz irgendwie auch.
War das? Nee, ich glaube, das war sogar ein Nackbutter.
Ah, Nackbutter und
Salz. Die da aufgeweicht wurde. Recht.
Ja, ja.
Butter und Salz.
Und unser Zitronentee.
Zitronentee haben wir immer getrunken zum Aufwärmen. Und am Ende konnten wir ihn auch nicht mehr so gut sehen. Das war dann
wirklich der
allerletzte Tag. Wir sind nämlich dann nach Lukla zurück. Und wir haben dann so eine riesige Flasche Zitronentee bestellt. Ich glaube, es waren 1,5 Liter oder so, ne?
Es war auf oder jeden Fall 2. Viel zu viel.
Es war auf jeden Fall so viel. Wir haben gesagt, wir müssen uns jetzt wärmen. Vorher haben wir dann noch versucht, wir haben erst so gefroren, dann haben wir uns überlegt, was könnte man machen, dann haben wir gegoogelt und dann haben wir rausgefunden, dass Lachen warm hält und dann, und dann haben wir versucht, künstlich zu lachen, und damit uns wärmer wird und haben dann irgendwann den Zitronentee bekommen und wir konnten am Ende den Zitronentee nicht mehr sehen.
Ich merke sie jetzt noch im Hals, das Gefühl des Zitronentees. Was ich meine? Ich spüre es gerade jetzt in dieser Sekunde, wenn ich nur drüber rede.
Und wir haben dann den Rest des Zitronentees in die Flasche gepackt und dann als Fußwärmer im Schlafsack benutzt.
Wir haben es nicht weggeschmissen, wir haben es auch noch getrunken, glaube ich, jedenfalls.
Ja.
Also wir haben es auf jeden Fall mitgenommen.
War ja nur in der Flasche.
Also, ja, eben.
Ja, das war dann okay. Ja, und dann ging es auch am nächsten Morgen schon wieder früh los.
Jetzt, bevor wir sozusagen gedanklich zurückfliegen, fände ich es, glaube ich, ganz schön, nochmal so ein paar Fakten zusammen zu sammeln. Und zwar, wie hieß der Track, den wir gemacht haben?
Everest View Track. Der wäre noch eine Etappe länger gewesen.
Genau, aber grundsätzlich ist das so ein Wochentrack,
würde ich sagen. Ja, eine Woche.
Also gut für alle, die eigentlich nicht super viel Zeit vielleicht investieren wollen in diesen Track, aber auf jeden Fall was sehen wollen.
Ja, und mal da gewesen sein wollen.
Ja.
Wir hatten als erstes überlegt, den Everest Base Camp Track zu machen. Haben uns aber dann dagegen entschieden, weil das Basecamp im Endeffekt auch nur das Basecamp ist und es soll, also ich habe bisher eher negative Geschichten davon gehört, dass es überfüllt ist, dass es vermüllt ist und irgendwie haben wir gedacht, wir müssen nicht dahin, um da gewesen zu sein. Uns, wir wollen mal diese majestätischen Spitzen gesehen haben. Wir wollten den Everest sehen, das auf jeden Fall. Aber wir haben gesagt, es ist uns das dann nicht wert, dass wir bis zum Basecamp müssen, weil wir einfach auch noch andere Pläne hatten.
Ja, ganz genau. Die anderen Pläne.
Genau. Ja. Du wolltest in den Chitwan.
In den Chitwan-Nationalpark, in dem man wohl wirklich ganz, ganz viele tolle Tiere sehen kann.
Unter anderem Tiger.
Unter anderem, wenn man Glück hat, Tiger, ja. Ganz genau. Und danach wollten wir noch weiter nach Pokhara.
Genau, Pokhara ist, soll eine sehr schöne Stadt sein. Genau. Und ist auch eine Großstadt. Ein bisschen als 200.000 Einwohner. Und Pokhara ist so der Ausgangspunkt zum Annapurna-Gebirge. Weil ins Annapurna-Gebirge wollten wir auch nochmal, da wollten wir Tageswanderung machen, keinen längeren Track, eher Tageswanderung von Pokhara aus. Und uns schließlich nochmal in ein Yoga-Retreat zurückziehen. Das wären eigentlich noch so unsere Pläne gewesen.
Hat leider nicht funktioniert, natürlich.
Aber
nächstes Mal.
Nächstes Mal ist die To-Do-Liste wieder länger geworden. Ja. Ich muss aber sagen, dass auch wenn es leider nur 2 Wochen waren, man muss dazu sagen, vom Fliegen her hat es sich definitiv nicht gelohnt.
Ja, also vom Umweltaspekt her.
Das definitiv. Ich finde, wir haben trotzdem das Beste daraus gemacht. Ich bin froh, dass wir noch in Everest gekommen sind. Das war schon definitiv das, worauf ich mich am meisten gefreut habe.
Und was ist jetzt der Plan, Sophie?
Der Plan ist... Geld sparen. Mhm. Und wieder nach Nepal. Ach so, erst muss Corona natürlich vorbei sein.
Natürlich, wir wollen ja verantwortungsbewusst sein. Aber bis dahin, ums Fernweh zu stillen, kann ich noch einmal nur ans Herz legen, in eisige Höhen zu lesen.
Oh ja.
Und
zum Abschluss, Sophia, was war das schönste Erlebnis?
Oh, das schönste Erlebnis. Ich würde sagen, es hat immer mit Menschen zu tun. Also wenn ich das mal irgendwie so sagen darf, weil ich fand sowohl den Holi-Tag als auch, also wahrscheinlich ist es schon der Abend da oben auf 3.970 Metern. Ich denke schon. Also dieses Gefühl von, in meinem Kopf ist es viel, viel wärmer, als es in Wirklichkeit war. Aber ich weiß noch, dieses Gefühl des Feuers und ich weiß alles sehr, sehr, sehr genau. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, ich erinnere mich sogar an diese Jack oder Nack, so Haufen, die sie ins Feuer geworfen haben, als Alternative zu Feuerholz. Und ich erinnere mich an den Duft des Salbats und an diesen Hund und daran, wie der kleine Sohn der Familie mit Sukra gespielt hat. Und ich erinnere mich daran, wie wir uns mit dem alten Australier unterhalten haben, der dort saß und, ich weiß nicht, Kreuzworträtsel oder sowas gelöst hat. Und das ist irgendwie einmalig.
Ja, da würde ich dir auch zustimmen. Es wäre nämlich, glaube ich, auch mal ein Moment gewesen. Ja. Das war echt, das kann man auch irgendwie so miterleben. Das stimmt. Ich weiß irgendwie auch noch, wie sich der Hund angefühlt hat, als ich über die 4 Ohren gestrichen habe. Und wie wir da ungewaschen und etwas schmuddelig und etwas durchgefroren saßen. Und unseren Zitronentee getrunken haben. Und ich möchte diese Folge mit einem ganz besonderen Zitat enden. Und zwar mit einem von Sophia, was ich sehr tiefgründig fand. Und ich finde, das fasst alles nochmal sehr schön zusammen. Sophia hat nämlich irgendwann einmal gesagt, Nepal ist halt einfach Nepal.
Und in diesem Sinne, folgt uns auf Instagram. Wir werden ganz viele Fotos hochladen von unserer Reise. Und ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen.
Und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Genau. Das war soweit so gut. Folge 1 Nepal mit
Sophie
und Sophia. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.